Jagdtalk, der Podcast für Jäger und andere Artenschützer.
Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Jagdtalk. Mein Name ist Markus Stifter. Heute sind wir zu Gast bei Klaus Deusser von der Hegegemeinschaft Wiesbaden-Ost. Lieber Klaus, in eurer Hegegemeinschaft habt ihr es geschafft, innerhalb von nur 5 Jahren ein Netzwerk an Blühflächen von über 34 Hektar aufzubauen. Das entspricht ungefähr einer Größe von 44 Fußballfeldern. Und das direkt vor den Toren der Landeshauptstadt. Wie habt ihr das in so kurzer Zeit geschafft?
Ja, Markus, das ist eine gute Frage. Wenn ich heute darüber nachdenke, was in den letzten 5 Jahren passiert ist, staune ich selbst. Aber wir haben in der Zwischenzeit viele dicke Bretter gebohrt. Wir haben viele gute Partner gehabt und einen langen Atem.
Kannst du das vielleicht mal näher erläutern? Was verbirgt sich hinter dem langen Atem? Was war denn am anstrengendsten?
Am anstrengendsten war am Anfang sicherlich, einige Partner zu finden, die mitmachen. Das hatte natürlich eine Folgewirkung. Wenn der erste oder der zweite Landwirt mitmacht, dann kommen die anderen. Aber es gibt da eine Menge zu tun. Sie zu überzeugen, dass sie doch mitmachen und dass wir unsere Vereinbarungen, die wir mit ihnen treffen, auch einhalten.
Was hat euch denn dazu motiviert, dieses Projekt überhaupt anzugehen?
Wir haben vor über 5 Jahren, genauer gesagt 2015, ein sogenanntes Gebietslebensraumkonzept gemacht, weil wir festgestellt haben, dass der Artenschwund gerade in unseren Niederwildrevieren rapide zurückgeht. Und dagegen wollten wir etwas tun.
Du meinst sicher, dass der Artenschwund weiter immer voranschreitet?
Richtig, ja.
Welche Arten hat das denn bei euch besonders betroffen? An welchen habt ihr das am ehesten gesehen?
Insbesondere beim Rebhuhn. Die Rebhuhn Besetze sind bis zu 90% zurückgegangen, aber wir haben es natürlich auch an nicht jagdbaren Tieren festgestellt, wie zum Beispiel der Feldlerche oder dem Feldhamster.
Das ganze Projekt bei euch war ja auch nur möglich, weil die ganze Hegegemeinschaft mitgemacht hat. Vielleicht kannst du noch mal so ein paar Worte dazu sagen. Was ist die Hegegemeinschaft Wiesbaden-Ost? Wie viele Reviere sind da beteiligt? Und von was für einer Gesamtfläche muss man da ausgehen? Wie groß ist die Hegegemeinschaft?
Die Hegegemeinschaft Wiesbaden-Ost ist der gesetzliche Zusammenschluss von 25 Jagdrevieren im Osten von Wiesbaden und umfasst ca. 11.000 Hektar Gesamtfläche.
Welche Rolle spielen denn die Jäger dabei? Du sprichst jetzt von Revieren, also das heißt, es ist ein Projekt, was allein auf die Initiative der Jäger entstanden ist.
Ausschließlich auf Initiative der Jäger und zwar auf Basis der Hegegemeinschaft Wiesbaden-Ost.
Was ist denn neben der Lebensraumverbesserung, was gibt es da noch für wichtige Säulen, die das Niederwild braucht, um überhaupt eine Überlebenschance noch zu haben in der heutigen Kulturlandschaft?
Wir haben 2 Faktoren in der Hand, die Situation draußen in unseren Revieren zu verbessern. Das eine ist, wie du schon gesagt hast, die Lebensraumverbesserung mit Anlage von Biotopen, von Blühstreifen und dergleichen. Und das andere ist natürlich begleitend dazu die Bejagung der Prädatoren, also der Beutegreifer. Und zwar mit der Jagdwaffe und mit der Falle.
Du hast jetzt gerade auch die Falle erwähnt. Wieso spielt denn die Falle so eine wichtige Rolle bei der Bejagung?
Wir Jäger können gerade bei dem Raubwild eigentlich nur in einem begrenzten Zeitfenster uns bewegen. Wir wissen alle, dass gerade solche Arten wie der Waschbär oder der Fuchs, der Dachs, der Steinmarder eigentlich nachtaktiv sind. Das heißt, ab einer bestimmten Uhrzeit können wir nur mit der Falle arbeiten.
Und mit der Falle, was habt ihr da für Erfolge erzielt bis jetzt? Was habt ihr zum Beispiel in diesem Jagdjahr, was habt ihr schon gefangen?
Wir arbeiten ausschließlich mit Lebendfangfallen und der Erfolg war sehr gut.
Das heißt, ihr habt im Prinzip den Beutegreiferdruck sofort reduzieren können?
Ja.
Das wirkt sich ja auch positiv auf die Gelege aus. Nicht nur, dass sie auch nicht ausgeräumt werden, sondern auch, dass im Prinzip die brütenden Hennen viel weniger Stress verspüren, dass sie häufiger auch dann letztendlich das Gelege anfliegen können, um im Prinzip Nahrung nachzuliefern und nicht so Angst haben müssen, dass sie permanent unter Beobachtung stehen von Fuchs oder Waschbär.
Richtig. Und vor allen Dingen nicht gefressen werden.
Das sind so diese 3 wichtigen Säulen. Wir haben Nahrung, wir haben Deckung und wir haben den Schutz vor Fressfeinden.
Exakt. Das ist das, was wir in der Hand haben. Wir können das Wetter nicht beeinflussen, aber diese 3 Dinge können wir beeinflussen.
Ihr habt damals zum Start von der Landeshauptstadt Wiesbaden 50.000 Euro erhalten. Das hört sich ja nach einer Riesensumme an. Was ist denn da alles mit drin? Was habt ihr dafür gepachtet? Was habt ihr dafür Ausgleichszahlungen geleistet? Wie setzt sich das zusammen, dass diese Summe quasi für 2 Jahre gereicht hat?
Wir haben 2,5 Jahre gebraucht, um diese Summe auszugeben. Im Wesentlichen haben wir das Geld verwendet für die Beschaffung von Saatgut, für den Verdienstausfall für unsere Landwirte, die uns die Flächen zur Verfügung gestellt haben, aber auch für die Herrichtung der Flächen.
Das heißt, der Landwirt letztendlich, der partizipiert ja auch von dieser Fläche. Letztendlich, er bekommt einmal den Pacht, er bekommt die Ausgleichszahlung und er kann dann diese Fläche letztendlich noch bewirtschaften und pflegen und bekommt dafür noch als Dienstleister quasi noch eine Entgelt.
Richtig, richtig. Für die Herrichtung der Flächen, für die Einsaat und dergleichen und auch für die Pflege bekommt er Geld von uns. Und uns war von vornherein klar, deshalb haben wir das Förderkonzept auch so ausgelegt, der Landwirt lebt von seiner Fläche. Und wir müssen ihm, wenn er die Fläche uns zur Verfügung stellt, einen entsprechenden Verdienstausfall geben. Sonst macht es für ihn keinen Sinn.
Das Projekt wird jetzt ja über das Land Hessen weiterfinanziert im Rahmen eines Feldflurprojektes.
Ja.
Wo liegt denn da jetzt der Unterschied letztendlich zu der ersten Maßnahme, die ihr erhalten habt über die Landeshauptstadt?
Während wir beim Gebietslebensraumkonzept auch Biotope fördern konnten, die in Waldrandnähe lagen, geht es jetzt ausschließlich um die sogenannten bedrohten Ackerarten. Das heißt, die Tierarten, die Wildvögel, die Tierarten, die in der Offenlandschaft leben. Also das Rebhuhn, die Feldlerche, der Feldhamster. Das sind die Schwerpunkte und die Zielarten, um die wir uns jetzt konkret kümmern.
Wenn man sich jetzt hier das so anguckt, wie das bei euch hier ausschaut, man sieht hier tolle Blühflächen, man sieht hier unterschiedliche, es geht mit der Sonnenblume los, wir haben vorhin gesehen, wir haben Phacelia gesehen, wir haben Mohnblumen gesehen, wir haben Ringelblumen gesehen, wilde Kamille haben wir gesehen. Also wir haben eine ganz große Vielzahl an Pflanzen, die wir hier stehen haben. Wie ist das jetzt hier möglich gewesen, jetzt hier direkt vor den Toren von der Landeshauptstadt in so einem Naherholungsgebiet quasi diese Flächen hochzukriegen? Und was waren da die Herausforderungen? Also ich sage jetzt mal zum Beispiel Spaziergänger mit Hunden oder auch Menschen, die die Blumen vielleicht ganz nett finden und die gerne abpflücken. Was hat ihr für Herausforderungen, damit das hier so gelingen konnte?
Wie du schon gesagt hast, leben wir hier in unseren Revieren direkt am Rande von Wiesbaden. Wir haben einen enormen Besucherdruck hier in unseren Revieren. Und gerade zur Zeit in der Corona-Krise haben wir noch nie so viele Menschen in unseren Revieren gesehen wie jetzt. Wir versuchen natürlich einmal durch eine Anlage von Blühflächen in der Mitte des Schlages, das ein bisschen zu entzerren. Wir wollen möglichst nicht an stark begangenen Wegen diese Flächen haben. Und wir versuchen auch über eine Aufklärungsarbeit durch die direkte Ansprache von Besuchern, aber auch durch Hinweisschilder, die Situation etwas zu verbessern.
Wenn man jetzt nochmal so ganz zurückdenkt, jetzt, wenn jetzt ein Jäger unseren Podcast heute hört und sagt, ich möchte das gerne auch so umsetzen in meinem Revier. Wo soll der anfangen? Was ist so der erste Punkt? Spricht man erst mit anderen Jägern, spricht man direkt mit Landwirten, versucht man die Stadt mit ins Boot zu holen, den Landkreis. Wer wäre so der erste Ansprechpartner und wo beginnen die Planungen?
Also wir würden aufgrund unserer eigenen Erfahrung dringend dazu raten, dass man das auf Basis der Hegegemeinschaft macht, dass man innerhalb der Hegegemeinschaft sich Reviere heraussucht, die den größten Druck auf das Niederwild haben und dann eigentlich eine Planung macht. Als nächstes würden wir Partner ansprechen, wie zum Beispiel die untere Naturschutzbehörde, die unbedingt mit ins Boot gehört. Und natürlich die Landwirte. Über den Kreislandwirt oder über den zuständigen Ortslandwirt dort Partner zu finden, die dann auch Flächen bereitstellen.
Die Flächenakquisition spielt da mit Sicherheit eine große Rolle und ist am zeitaufwendigsten. Wie soll man das angehen? Sind da bestimmte Personen in der Hegegemeinschaft zuständig für diese Aufgabe? Sollten die eine bestimmte Nähe zu den Landwirten, zu den Jagdgenossen haben? Wie ist das am besten? Welche Person soll das machen? Und wie geht man das an, dass man die Flächen überhaupt von den Landwirten bekommt?
Das wäre sicherlich sinnvoll, wenn man eine Person heraussucht, die einen guten Kontakt zur Landwirtschaft hat. Aber ganz wichtig ist auch die direkte Ansprache der Landwirte. Wir versuchen immer klarzumachen, dass die Akteure draußen in der Offenlandschaft, das sind nun mal die Jäger und das sind die Landwirte, eine gemeinsame Verantwortung haben für die Natur draußen. Das ist die eine Sache. Die andere Seite ist die, dass wir selbstverständlich wissen, dass unsere Landwirte draußen von den Flächen leben. Und wir müssen ihnen eine Förderung anbieten, die ihnen einen Verdienstausfall garantiert für diese Flächen.
Gibt es denn noch eine spezielle Auswahl dieser Flächen? Achtest du auf bestimmte Bodenqualitäten, auf bestimmte Lagen? Ich sage jetzt mal auch Südlagen, Südwestlagen. Gibt es da irgendwas Spezielles, worauf man achten sollte bei der Auswahl der Fläche?
Die Bodenqualität spielt noch nicht mal eine solche Rolle. Aber wir wollen versuchen, ein Netzwerk zu schaffen in den einzelnen Revieren mit verschiedenen Flächen. Ziel ist von der Größe her, dass wir eine Mindestgröße von 1000 Quadratmeter haben. Lieber größer. Die Fläche sollte, wenn es geht, mitten in einem Schlag liegen, nicht direkt an einem begangenen Weg. Das sind so die Grundvoraussetzungen, damit wir nachher auch erfolgreich sind.
Was würdest du einem Landwirt sagen? Warum soll er dir diese Fläche verpachten? Warum ist das attraktiv für den? Warum soll er das machen?
Ich würde nochmal an unsere gemeinsame Verantwortung für die Natur draußen erinnern. Ich würde ihm aber auch darlegen, dass er große Vorteile damit hat, denn er bekommt ja auch den Verdienstausfall. Er hat überhaupt keine Risiken damit, dass wegen Unwetter oder wegen einer Dürre oder wegen sonst irgendwelcher Probleme draußen er einen Ertragsausfall hat. Die Summe, die wir ihm zahlen, ist ihm garantiert, egal ob das Wetter gut oder schlecht ist oder die Ernte gut oder schlecht. Und das überzeugt sehr viele.
Und er hat ja noch die Option, das hatten wir vorhin auch schon besprochen, als Dienstleister noch tätig zu werden, wenn es um die Pflege der Flächen geht.
Ja, natürlich, er bekommt, wenn er für uns dann die Flächen anlegt, das erstattet und bekommt das Saatgut auch noch kostenlos zur Verfügung gestellt.
Welche Rolle spielen denn für dich jetzt noch andere Akteure, also neben der Hegegemeinschaft? Welche Unterstützung hast du zum Beispiel vom Landesjagdverband erfahren?
Eine große Unterstützung. Ich denke daran, dass wir 2017 eine Broschüre über das Gebietslebensraumkonzept erstellt haben. Und ohne die Mithilfe des damaligen Naturschutzreferenten des LJV hätten wir das nicht stemmen können. Darüber hinaus und gerade jetzt beim Feldflurprojekt haben wir eine großartige Unterstützung von Herrn Dr. Brettschneider-Hermann, der ja ein gutes Netzwerk zur Landwirtschaft hat. Und aktuell, wenn es um Fragen zu Niederwildarten und dergleichen geht, unterstützt uns sehr stark die Biologin Dr. Nadine Steveken.
Wie würdest du sagen, wenn man jetzt in verschiedenen Projektphasen sich befindet, mit welchen Akteuren trifft man sich zu welchen Zeiten, beziehungsweise wie sollte das so gestaffelt sein, wie sollte so diese Zeitachse aussehen, indem man sich mit den verschiedenen Akteuren trifft? Wann holt man zum Beispiel auch städtische Vertreter oder Vertreter vom Landkreis dazu? Wie sollte so diese Zeitachse aussehen, dass das auch realistisch umsetzbar ist?
Also es ist immer sinnvoll, zum Start des Projektes die wichtigsten Akteure an einen Tisch zu holen. Das ist auf der einen Seite die Landwirtschaft, das ist auf der anderen Seite natürlich die untere Naturschutzbehörde. Das ist in unserem Fall, weil ja die finanziellen Situationen vom Land kommt, vom Land Hessen jemand, vom Umweltministerium. Und vom Regierungspräsidenten Darmstadt, das sind so die wichtigsten Akteure.
Wenn wir jetzt noch mal in die Praxis nach draußen gehen, wir haben jetzt eben gesehen, vielschichtige Blühmischungen. Du hast mir gesagt, dass es eine ganz große Rolle auch spielt, dass man heimisches Saatgut verwendet. Also das heißt, das Saatgut aus dem jeweiligen Bundesland. Welches Ziel habt ihr mit der Flächenanlage, einjährige, mehrjährige Flächen? Und welches Saatgut sollte man da verwenden, mit welcher Zielausrichtung?
Die Auswahl des Saatgutes ist sehr wichtig. Wir haben mal angefangen mit einjährigen Flächen, weil wir keine anderen bekommen haben. Aber mittlerweile sind wir dazu übergegangen, nur noch mehrjährige Flächen anzulegen. Wir verwenden da regiozertifiziertes Saatgut von Lieferanten, die hier in Hessen ansässig sind. Und dieses Saatgut ist auch in Hessen gezogen worden. Mehrjährig ist für uns deshalb wichtig, weil wenn wir es in diesem Frühjahr einsehen, haben wir eine Deckung, wir haben eine kurze Blüte, aber wir haben bereits im nächsten Frühjahr eine Brutdeckung. Und das ist hier enorm wichtig, gerade für unsere Wildvögel. Das ist ja das, was wir haben wollen. Und diese Flächen stehen dann 2- bis 3-jährig.
Also das ist ganz anders, wie man das sonst so kennt. Wenn man so von Wildwiesen oder wie auch immer spricht, werden die ja meistens wieder gemulcht oder auch gemäht. Das ist ja dann der große Unterschied zu den Blühwiesen, die ihr hier angelegt habt, die im Lebensraum darstellen. Ja. Also die weitaus mehr sind als jetzt eine einfache Esungsfläche oder eine einfache Grünlandfläche. Wie muss man sich das so vorstellen? Was finden die Insekten denn da im Herbst? Die Rebhühner oder auch zum Beispiel Feldlerchen, Kiepitze, die Bodenbrütner, Vogelarten. Was finden die dort in den Herbst- und Wintermonaten vor und warum ist das für die überlebenswichtig?
Wir haben einmal für die Insekten natürlich anhand der harten Stängel eine Überlebensmöglichkeit. Sie wohnen dort, so kann man das sagen. Und die Wildvögel, die haben dort natürlich den Samen auch der unterschiedlichen Pflanzen. Und damit können sie auch überwintern. Sie haben einmal die Deckung, weil die steht ja auch bereits im ersten Jahr. Und sie haben auch in diesen Pflanzen, die geblüht haben, entsprechende Samen.
Welche Unterstützungsmaßnahmen siehst du sonst zum Beispiel noch gerade für das Rebhuhn? Das Rebhuhn, hast du ja schon erzählt, ist eine Art, die in den vergangenen Jahren um bis zu 90% zurückgegangen ist. Welche Unterstützungsmaßnahmen habt ihr hier noch angestrebt, um insbesondere auch das Rebhuhn, jetzt gerade in der Zeit, wir haben gesehen, es sind schon viele Felder abgeerntet, wie kann man das Rebhuhn noch weiter unterstützen, damit es die Möglichkeit hat, im Revier wieder heimisch zu werden?
Also zusätzlich zu der Anlage von unseren Blühflächen machen wir eine ganzjährige Fütterung. Wir stellen Futtereimer auf, die mit Weizen gespeist werden, um sicherzustellen, dass sie auch in der nahrungsarmen Zeit immer Nahrung haben.
Wie muss man sich so ein Futter einmal vorstellen? Wie ist das aufgebaut? Wie funktioniert das?
Wir versuchen, die Rebhühner sind ja standorttreu. Und in der Nähe dieser Völker, die dort leben, versuchen wir, diese Fütterungen aufzustellen. Das ist ein Kunststoffeimer mit einer Spirale, der mit Weizen gefüllt ist. Und die Rebhühner picken an dieser Spirale unten und schon kommt der Weizen unten raus und sie können ihn aufnehmen.
Was sagst du dazu, wenn es da kritische Stimmen gibt, die teilweise sagen, ja, so ein Eimer stellt quasi auch eine Lockwirkung auf das Raubwild dar oder zieht sogar die Ratten an? Was würdest du dazu sagen? Jetzt als Praktiker hast du sowas schon mal erlebt.
Also ich habe noch kein Raubwild gesehen, das solche Eimer annimmt. Ich kenne auch kein Raubwild, das Weizen frisst. Und bezüglich der Ratten ist es so, man kann den Eimer immer um einige Meter verstellen, sodass dieses Problem eigentlich so gut wie gar nicht auftritt. Die andere Seite ist die, wir haben heute keinen Weizen mehr im Boden, der wochenlang liegen bleibt. Wenn heute geerntet wird, kommt morgen der Pflug oder das Mulchgerät und alles ist weg.
Ihr habt jetzt hier schon beträchtliche Erfolge erzielt. Wir haben es vorhin schon erwähnt. 34 Hektar Fläche, 94 Einzelflächen, die jetzt eingesät sind. Wie ist denn jetzt so die Zwischenbilanz? Was habt ihr bis jetzt schon beobachtet? Was sind so die ersten Erfolge?
Also was wir feststellen können, ist, dass auf jeden Fall die Feldlerche im Aufwind ist. Die hat sich sehr gut vermehrt. Das Rebhuhn braucht noch einen etwas längeren Atem, aber dort sind wir auch guter Dinge.
Was würdest du sagen, wie lange wird es noch dauern beim Rebhuhn und warum dauert es da gerade insbesondere beim Rebhuhn etwas länger?
Also ich schätze, dass wir mindestens noch 2-3 Jahre brauchen, um steigende Besätze vorzufinden. Das Problem ist, dass wir eine Brutdeckung im Frühjahr brauchen. Und aufgrund der Trockenheit der letzten 2 Jahre, hatten wir Probleme. Wir mussten manche Flächen dann neu einsehen und da fehlte uns die Deckung. Deshalb gehen wir jetzt auch partiell dazu über, das werden wir probieren, dass wir im frühen Herbst Flächen ansehen, damit auch dort nachher im Frühjahr sofort eine Brutdeckung da ist. Und die ist eminent wichtig.
Was wünschst du dir denn für die Zukunft, jetzt insbesondere von deinem Revier und aber auch insgesamt für die ganze Hegelgemeinschaft? Wo siehst du das Revier, sage ich mal, in 10 Jahren? Was ist da so deine Wunschvorstellung?
Also ich würde mir sehr wünschen, dass das, was wir jetzt seit 5 Jahren gemacht haben, dass wir das nachhaltig fortführen können für mein Revier. Ich würde mir sehr wünschen, dass das Konzept, wie wir es jetzt mit dem Feldflurprojekt hier durchführen, viele Nachahmer findet in der im Bereich der Hegelgemeinschaften in Hessen und darüber hinaus. Das wäre mein großer Wunsch.
Dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Es sieht ja sehr gut aus. Wir werden dieses Projekt auf jeden Fall weiter begleiten. Vielleicht sehen wir ja uns auch in den nächsten Jahren wieder. Ich würde mich freuen, wenn ich nochmal zu Besuch sein dürfte bei euch. Und danke dir jetzt erstmal. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich habe wieder eine ganze Menge dabei gelernt.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ihr seid jederzeit gerne willkommen.
Dankeschön. Und ich freue mich, dass Sie bei uns zugehört haben. Abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast. Schauen Sie auf unserer Homepage www.jagdtalk.de vorbei. Registrieren Sie sich dort im Newsletter und dann werden Sie über alle neuen Folgen stets informiert. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.